Ich lese jetzt aus 1. Timotheus 1, Vers 17. Das ist der Vers, der auch am Sonntag zum Thema verlesen wurde. Ich lese nach der Schlachter-Übersetzung. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Der König der Äonen, Teil 2. Wer den ersten Teil am Sonntag versäumt hat, hat natürlich ein bisschen die Grundlegung, die Hinführung dafür verpasst. Da kann ich dann nur empfehlen, geht doch auf die Homepage unserer Gemeinde, gemeindehasenheide.de. Dort könnt ihr den Vortrag noch nachhören, damit ihr das dann alles dann auch ein bisschen im Zusammenhang habt. Ich möchte Fortsetzung machen und die Ausgangsbasis nochmal legen von 1. Timotheus 1, Vers 17. Das war der Vers, der ja hier das Thema gibt und der auch so ein bisschen den Anstoß gegeben hat für dieses Thema. Dem König der Äonen aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit hinein in die Äonen der Äonen. Amen. Ich habe also hier auf die Übersetzung dieses griechischen Wortes im Grundtext des Neuen Testaments Äon verzichtet und einfach mal dieses griechische Wort, was hier in der Schlachterübersetzung und auch sonst in vielen Übersetzungen mit Ewigkeit zum Beispiel übersetzt wird, habe ich jetzt unübersetzt gelassen, damit wir an der Stelle sehen, was hier eigentlich im biblischen Text steht. Dem König der Äonen Ehre und Herrlichkeit hinein in die Äonen der Äonen. Im ersten Teil unseres Themas am Sonntag haben wir gesehen, der biblische griechische Begriff Äon bedeutet weder Ewigkeit, von daher unglücklich übersetzt, noch Endlosigkeit, noch eine abstrakte Überzeitlichkeit. Mit dem Begriff Äon werden vielmehr lange Zeiträume im Heilsplan Gottes bezeichnet. Lange Zeiträume, die aber sowohl einen Anfang als auch ein Ende haben. Wir haben unterschieden, diese drei biblischen Begriffe der Zeit, Chronos, das ist einfach die Zeit als Linie, Kairos, das ist die Zeit als vertikale Linie, der Zeitpunkt, wo Gott von oben her einbricht in den Lauf der Zeit. Und dann der Begriff Äon als dritter Begriff für die Zeit im Griechischen des Neuen Testamentes. Und der bezeichnet eine Strecke, Anfangspunkt, Endpunkt. Am besten übersetzt man diesen Begriff Äon mit Zeitalter, wenn man ihn denn übersetzen will. Gott hat einen Heilsplan mit seiner Schöpfung. Das haben wir gesehen in Epheser 3, Vers 11, wo es steht, dass Gott, der Vater, mit dem Sohn einen Plan der Äonen gefasst hat, den er mit dem Sohn gefasst hat und den er jetzt durch die Äonen hindurch im Sohn, mit dem Sohn, durch den Sohn verwirklicht. Jesus Christus, der Sohn, ist der Bürge für diesen Heilsplan Gottes, ist der, der die Kosten übernimmt, der die Finanzierung dieser ganzen Schöpfung sicherstellt und Jesus Christus ist der, der diesen Heilsplan Gottes verwirklicht, umsetzt, Schritt für Schritt. Gott hat einen Heilsplan mit seiner Schöpfung, wörtlich einen Plan der Äonen. Gott hat einen Plan, wie er alles aus dem Zustand der Schöpfung in den Zustand der Zeugung, der Neuzeugung hineinführen will. Und das tut er durch die Äonen, durch zeitliche Epochen, schrittweise hindurch, Schritt für Schritt. Gott hat einen Plan, einen Heilsplan mit seiner Schöpfung. Und dieser Heilsplan Gottes ist verknüpft mit bestimmten von Gott geordneten Zeiten, eben den Äonen. Diese Äonen umfassen jeweils ganz unterschiedliche heilsgeschichtliche Inhalte. Ein Äon ist also im Heilsplan Gottes ein durch bestimmte Merkmale gekennzeichnetes heilsgeschichtliches Zeitalter. Wir leben heute im sogenannten gegenwärtigen bösen Äon. So beschreibt es Paulus in Galater 1, Vers 4. Also im Lauf der Äonen im Heilsplan Gottes bekommt dieser Äon, dieses Zeitalter, in dem wir jetzt hier und heute leben, den Titel der gegenwärtige böse Äon. Dieser Äon ist gekennzeichnet durch die Herrschaft von Sünde, Tod und Teufel. Das ist das besondere Merkmal dieses gegenwärtigen bösen Äons. Darum heißt er auch so, weil er gekennzeichnet ist durch die Herrschaft von Sünde, Tod und Teufel. Dieser gegenwärtige böse Äon beginnt mit dem Sündenfall des Menschen im Paradies und endet mit der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn zur Aufrichtung seines messianischen Friedensreiches auf dieser Erde. Und so, wie der Heilsplan Gottes im Allgemeinen in verschiedene Äonen unterteilt ist, so ist jetzt auf einer Ebene drunter dieser gegenwärtige böse Äon, in dem wir heute leben, im Speziellen seinerseits auch in verschiedene Haushaltungen, Verwaltungen, Ökonomien unterteilt. Das heißt, was wir auf der großen Ebene des Heilsplan Gottes haben, verschiedene Zeitalter, Epochen, Äonen, in denen Gott sein Heil Stück für Stück verwirklicht in die Schöpfung hinein. Was dort auf dieser hohen Ebene stattfindet, ist eine Ebene drunter, auf der Ebene dieses gegenwärtigen bösen Äons, in dem wir leben, ebenfalls der Fall. Auch dieser gegenwärtige böse Äon ist seinerseits in mehrere heilsgeschichtliche Abschnitte unterteilt, die wir mit dem Begriff Ökonomien vom Griechischen her, Haushaltungen, Verwaltungen, beschreiben. Und davon schreibt Paulus zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 25. Ich bin Diener der Gemeinde geworden nach der Ökonomie, Oikonomia steht hier im Griechischen, nach der Ökonomie, nach der Verwaltung, nach der Haushaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Wörtlich heißt es hier, um das Wort Gottes auf ein Vollmaß zu bringen. Da merken wir schon, dem Apostel Paulus ist von Gott her der Auftrag geworden, im Rahmen des Evangeliums, im Rahmen seines Wortes, noch Dinge zu vervollständigen, die göttliche Offenbarung noch weiter zu treiben, als sie vorher von Gott her geoffenbart war. Das ist wichtig. Das wird in vielen Fragen nachher eine Rolle spielen, dass Gott eben nicht von Anfang an alles gesagt hat, sondern wie ein weiser Vater seinen Kindern Stück für Stück, wie sie es zu fassen vermögen und wie auch die Lebenssituation ist, Stück für Stück mehr an Informationen, an Offenbarung, an Mitteilung macht. So hat auch Gott durch die Heilsgeschichte hindurch seine Offenbarung wachstümlich gestaltet, wachsen lassen, nicht von Anfang an alles gesagt. Und da spielt der Apostel Paulus eine ganz wichtige Rolle, weil ihm in der Verwaltung, in der Ökonomie Gottes der Auftrag geworden ist, das Wort Gottes, das Offenbarungswort Gottes an uns zu vollenden, auf ein Vollmaß zu bringen. Wir haben noch eine zweite Stelle, in Epheser 3, Vers 2, wo Paulus das auch betont. Ihr habt doch wohl gehört von der Oikonomia, der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir im Hinblick auf euch, ihr Nationen, gegeben ist. Paulus spricht also hier von einer Verwaltung, wörtlich einer Ökonomie Gottes. In Epheser 3, Vers 2 spricht er sogar von einer Ökonomie der Gnade Gottes. Und dieses griechische Wort, was hier steht, oikonomia, das bedeutet Haushaltung, Haushaltsplan, Verwaltung eines Hauses oder Besitzes. Oikonomia, Haushaltung, Haushaltsplan, Verwaltung eines Hauses oder Besitzes. Bei uns, in unserem Staat, in unserem Parlament, verabschiedet eben die Volksvertretung, das Parlament, Haushaltspläne für die Verwaltung der Staatsaufgaben und der Staatsausgaben. Das ist wichtig. Das Parlament verabschiedet Haushaltspläne. Das ist übrigens auch in Deutschland zurzeit aktuell gerade das große Problem. Dadurch, dass da nichts verabschiedet wird, stocken überall die Investitionen. Es geht nicht voran. Stellen können nicht besetzt werden, Fachkräfte und Unis können nicht bezahlt werden und. Weil kein Haushaltsplan da ist, geht es nicht voran, stockt alles. Gott hat einen Haushaltsplan. Den hat er auch verabschiedet. Der ist in Kraft. Gott hat einen Haushaltsplan. Wofür? Für die Verwaltung seiner Gnade. Das ist stark. Gott hat einen Haushaltsplan, eine Ökonomie, für die Verwaltung seiner Gnade, um seine Gnade im Ablauf der Heilsgeschichte wachstümlich, Schritt für Schritt, Kreis für Kreis zu entfalten. Gott sagt und Gott tut nicht alles auf einmal, sondern entfaltet sein Heil wachstümlich im Ablauf seiner Heilsgeschichte. Darum gibt es zum Beispiel einen alten und einen neuen Bund. In unserer Bibel ganz deutlich, Altes Testament, Neues Testament. Da merken wir schon, aha, alter Bund, neuer Bund. Warum? Darum gibt es Israel und die Gemeinde. Darum gibt es eine Ökonomie des Gesetzes und eine Ökonomie der Gnade in der Bibel. Erstaunlich. Das ist in der Bibel alles nicht ein Eintopf. Im Heilsplan Gottes gibt es verschiedene Gänge. Darf ich das mal so sagen? Ja, das ist nicht alles ein Eintopf. Das gibt mehrere Gänge. Und wir leben heute in der Ökonomie, in der Verwaltung, in der Haushaltung der Gnade Gottes. Mitten in diesem gegenwärtigen bösen Äon leben wir in der Ökonomie der Gnade Gottes. Das heißt, das besondere Kennzeichen unseres heilsgeschichtlichen Abschnitts, in dem wir leben, ist auf den ganzen Äon gesehen, dass er unter der Herrschaft und Macht von Teufel, Tod und Sünde steht. Daran ist auch nichts zu ändern. Aber mitten in diesen gegenwärtigen bösen Äon hinein fängt Gott an, sein Heil zu offenbaren und zu entfalten und zu verwirklichen mit Jesus Christus in ihm. Und da sind wir jetzt in der Epoche seit Golgatha, wo er seine Gnade für alle in einer einzigartigen, vollen Weise wie nie zuvor im Lauf der Heilsgeschichte. Da sagt die Bibel, das war verschwiegen durch die Äonen hindurch. War das bislang verschwiegen, Geheimnis Gottes, was jetzt uns geoffenbart worden ist. Diese Gnade Gottes in Christus Jesus. Da leben wir heute. In der Ökonomie der Gnade Gottes. Und es ist wichtig, das zu erkennen, zu wissen, wo leben wir, wo stehen wir heute eigentlich im Heilsplan Gottes. Denn bis heute ist die Vermischung von Gesetz und Gnade nicht nur ein großes theologisches Problem, sondern auch ein Problem unseres persönlichen Glaubens. Im Römer und im Galaterbrief beschäftigt Paulus sich intensiv mit diesem Problem, dass auch unseren persönlichen Glauben, ich denke, da ist niemand ausgeschlossen, bis heute immer noch durchzieht. Gesetz, Gnade. Gesetz, Evangelium. Gesetz sagt, was der Mensch tun muss. Die Gnade sagt uns, was Gott tut. Das Gesetz beschreibt die Gottesbeziehung als Leistung und Gegenleistung, die einander bedingen, die in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Ich gehorche Gott und empfange Segen. 5. Mose 28, der Klassiker. Tut das, dann werdet ihr bekommen. Das. Tut das nicht und euch wird Fluch treffen. Das. Das ist der Klassiker. Leistung und Gegenleistung, Segen und Fluch stehen in einem unmittelbaren Verhältnis. Das ist Gesetz. Wenn, dann. Wenn nicht, dann nicht. Und Gnade, da geht es um ein unverdientes Geschenk. Umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, ohne des Gesetzeswerke. Umsonst geschenkt Gnade. Das ist das, was Gott uns heute geben will. Gesetz kennt die Rechtfertigung durch Werke. Die Gnade, die Rechtfertigung durch Gnade aus Glauben. Im Gesetz ist das Heil von mir abhängig. In der Gnade ist das Heil allein festgemacht in Gott. Im Gesetz steht der Mensch quasi im Mittelpunkt. Bei der Gnade steht Gott ganz allein im Mittelpunkt. Wie wir nur an diesem einen Beispiel sehen, ist die Unterscheidung von Äonen und Ökonomien im Heilsplan Gottes mit ihren heilsgeschichtlichen Prägungen und Besonderheiten also nicht nur theoretisch interessant, sondern auch von großer Bedeutung für unseren persönlichen Glauben und für unser Gottesbild. Was ist das für ein Gott? Warum macht er bestimmte Dinge und andere noch nicht? Warum erkennen ihn nur einige, die große Masse nicht? Warum sieht es noch so aus, wie es aussieht? Wo ist Gott? Regiert er, herrscht er, hat er einen Plan? Das sind alles die Dinge, die Fragen, die sich uns doch stellen, wenn wir in die Medien gucken, wenn wir rausgucken, wenn wir um uns rumgucken. Wo ist denn Gott? Läuft alles im Plan. Man muss ihn nur kennen, man muss nur wissen, was dran ist. Und was heute noch nicht dran ist, aber was noch kommt. Wenn wir heilsgeschichtlich denken lernen und erkennen, dass die Äonen und die Ökonomien im Heilsplan Gottes ganz unterschiedliche Heilsinhalte und Heilsziele haben, dann können wir auch erkennen, was heute heilsgeschichtlich im Plan Gottes dran ist und was nicht. Dann versuchen wir nicht, unser Heil aus uns heraus zu erwirken, sondern lassen uns voll Freude ganz auf die Ökonomie der Gnade Gottes ein. Leute, dieses Lieblingslied hier, nichts habe ich zu bringen, alles habe du. Ich habe heute schon verfügt, das muss auf meiner Beerdigung gesungen werden. Ja? Das sagt's doch. Und je mehr wir überführt werden von unserer eigenen Mickrigkeit, Unzulänglichkeit, Sünde, Schwachheit, Verkrümmtheit, je mehr wir merken, wer wir eigentlich sind, merken wir doch, wenn es auf mich ankäme, keine Chance. Und wenn es auf mich zu 10% ankäme, keine Chance. Und wenn es auf mich zu 3% ankäme, keine Chance. Ich kann nicht mal 1% bringen. Daran würde ich scheitern. Nichts habe ich zu bringen, alles habest du. Das ist erstmal diese große freimachende Botschaft der Gnade Gottes. Und wenn wir das erkennen, wir leben in der Verwaltung, in der Ökonomie der Gnade Gottes, dann brauchen wir nicht verzweifeln an Worten, die auch gerichtsmäßig und Aussagen treffen aus einer anderen Phase des Heilsplanes Gottes heraus. Also, dann versuchen wir nicht mehr das Heil aus uns heraus zu erwirken, sondern lassen uns voll Freude ganz auf die Ökonomie der Gnade Gottes ein. Und wenn wir erkennen, wo wir stehen, was dran ist im Heilsplan Gottes, dann versuchen wir auch nicht, diesen gegenwärtigen bösen Äon zu reformieren, kulturell zu durchdringen, diesen Äon irgendwie so zu verändern, dass er nicht mehr der böse Äon ist, sondern mit einmal der gute Äon ist, hat keine Verheißung. Das hat keine Verheißung. Es bleibt der gegenwärtige böse Äon unter der Herrschaft, unter der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels. Und da können wir rummachen und kulturell durchdringen und verändern, wie wir wollen. Es ist heute nur dran, Einzelne herauszurufen. Das ist dran. Aber den Grundcharakter, das Grundwesen dieses Äons können wir nicht verändern, haben wir keine Verheißung von Gott her. Dann versuchen wir das also nicht, diesen gegenwärtigen bösen Äon zu reformieren, sondern dann können wir uns ganz auf das Heilsziel Gottes, was für diesen Äon dran ist, nämlich eine Auswahl aus allen Nationen, die Gemeinde, die kleine Herde, der Leib des Christus, einlassen. Okay, dann ist das dran. Lassen wir uns darauf ein und versuchen wir nicht, Dinge zu erreichen, für die wir keine Verheißung haben. Wir wollen uns an dieser Stelle einmal anhand des Schaubildes einen kurzen Überblick über den Ablauf der Äonen im Heilsplan Gottes verschaffen. Diesen Plan hat der Rainer Wörz gemacht. Ich bin mit dem Computer nicht so gut. Die Pläne überlasse ich ihm. Und wenn sie dann fertig sind, spreche ich drüber. Also das macht er natürlich auch. Was ganz wichtig ist, wenn man solche Übersichtspläne hat, dass man sich von der Fülle der Informationen nicht erschlagen lässt. Wenn man alles auf einmal verstehen will, dann hilft einem das nicht. Sondern man muss solch einen Plan immer in Linien verstehen. Eine Linie ist die oberste. Das ist einfach die Überschrift, die über allem steht, die für alles gilt. Das ist Epheser 3, Vers 11. Gott hat einen Heilsplan, einen Masterheilsplan mit seiner Schöpfung. Und dieser Heilsplan der Äonen, der wird jetzt hier unten dargestellt, wie der abläuft. Und wir bleiben zunächst mal nur auf der Linie der Äonen, um die es mir eigentlich vorrangig geht. Wir haben festgestellt, dass die Bibel davon spricht, dass Gott etwas vor den Äonen bereits getan hat. Gott war als Vater, Sohn und Heiliger Geist bereits vor den Äonen da. Die Äonen sind Teil seiner Schöpfung. Wir haben es am Hebräer am Sonntag gesehen. Die Äonen sind quasi der zeitliche Raum für die Materie, für die Schöpfung, für das, was Gott tut. Weltzeit und Weltraum, das gehören zusammen. Also die Äonen sind eben nicht Ewigkeit, stehen nicht außerhalb der Zeit, waren nicht schon immer, sondern die Äonen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie Teil dieser Schöpfung sind. Die Äonen sind schöpfungsimmanent. Und deshalb ist das, was wir eigentlich heute unter Überzeitlichkeit, Vorzeitlichkeit, Ewigkeit, Zeitlosigkeit verstehen, völlig falsch, es an diesem Begriff der Äonen hier mit Ewigkeit zu übersetzen. Sind das alles hier, sind alles Ewigkeiten und so wird es auch übersetzt, ja, alles eine Ewigkeit nach der anderen, als wenn es mehrere Ewigkeiten geben könnte. Wir müssen im Denken begreifen, dass die Äonen Teil sind des Heilsplanes Gottes, Teil von Raum und Zeit. Und dass die Bibel aber ganz klar sagt, es gab etwas vor den Äonen. Hier 1. Korinther 2,7. Es gab etwas vor den Äonen. Darüber haben wir am Sonntag gesprochen. Dass Gott vor den Äonen mit dem Sohn den Heilsplan der Äonen gemacht hat. Dass vor den Äonen Jesus sich als Bürger, als Lamm Gottes bereitgestellt hat, die Finanzierung für die Schöpfung sichergestellt hat. Und dass bereits vor den Äonen, vor Grundlegung der Welt, die Gemeinde, jeder Einzelne, auserwählt ist, als Glied am Leib des Christus. Das alles hat hier bereits stattgefunden. Du warst ein Liebesgedanke im Herzen Gottes, bevor er mit den Äonen und der Schöpfung angefangen hat. Vor aller Schöpfung, vor Grundlegung der Welt, hat er an dich gedacht, hat er dich geliebt und dich erwählt. Sich das klarzumachen, ist unglaublich. Das kann man eigentlich nicht denken, kann man nur staunen und anbeten. Vor allem. Und als das klar war, als auch die Gemeinde auserwählt war, als der Leib für den Christus bereitet war, die Finanzierung sichergestellt war, alles geklärt war bei Gott, das Lamm bereitstand, da machte Gott sich an die Schöpfung und hat diesen ersten Äon sozusagen ins Rennen geschickt. Und dieser erste Äon, der beginnt in der Bibel mit den Worten 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Jetzt beginnt das göttliche Schöpfungswerk. Jetzt beginnt Gott, die Engelwesen zu schaffen. Die Engelfürsten, all die Räume und Welten werden jetzt erschaffen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser erste Äon ist der Äon der Urschöpfung. Und dann kommt es im Rahmen dieses ersten Äones zu einer ganz schlimmen Entwicklung. Satan, der große Lichtsfürst dieser Urschöpfung, erhebt sich, rebelliert gegen Gott, will sich gleich machen dem Höchsten und wird gestürzt. Wird von Luzifer, dem Lichtsfürsten, zum Diabolos, zum Teufel, zum Satan, zum Verführer. Und Gott richtet ihn und sein Herrschaftsgebiet. Und dazu gehört nach den Aussagen der Schrift, diese Himmel, diese Erde, in denen wir leben, sind ein Herrschaftsgebiet Satans, wohl schon in dieser Zeit gewesen. Ein Lehen, würden wir mittelalterlich sagen. Was Gott Satan übergeben hat, wo er der Fürst sein durfte. Und so wird sein Herrschaftsbereich in seinen Fall und in sein Gericht mit hineingezogen. Und so endet dieser erste Äon, der Äon der Urschöpfung, mit 1. Mose 1, Vers 2. Und die Erde wurde wüst und leer. Tuvabuhu. Dieser Begriff Tuvabuhu taucht in der Bibel nur noch zweimal auf. Und in beiden Fällen bezeichnet er einen Zustand nach dem Gericht. Und hier steht auch ausdrücklich, die Erde wurde wüst und leer. Wenn man nur einfach einen Zustand hätte beschreiben wollen, dann hätte man im Hebräischen einfach nur geschrieben, Erde, wüst und leer. Um einen Zustand zu beschreiben, hätte man hier kein Verb mehr eingesetzt im Hebräischen. Wenn man dieses Verb für werden hier mit einfügt, dann will man nach hebräischem Sprachgebrauch mehr aussagen, als nur die Existenz zu beschreiben. Da möchte man eine Dynamik, einen Prozess, eben ein Werden ausdrücken. Und darum ist es zwar möglich, aber nicht sauber zu übersetzen und die Erde war wüst und leer, sondern man müsste genauer eigentlich übersetzen und die Erde wurde wüst und leer. Das Tovabu ist das Ergebnis des Gerichtshandelns Gottes. Dieses Tovabu ist nicht das Ergebnis seines Schöpfungshandelns. Stellt euch das vor. Da staune ich immer wieder. Wenn das stimmen würde, dass dieses Chaos, Öde und Leere, Finsternis, Tohuwabu, wenn das die Anfangsform der Schöpfung wäre, wie Gott sie erschaffen hat, dann bedeutet das, dass Gott aus sich heraus ein Tohuwabohu hätte treten lassen. Eine Öde, eine Leere, eine Finsternis, Chaos. Eigentlich ist es das Wort für Chaos. Meint ihr, dass unser Gott, wenn etwas aus ihm heraustritt, dass das ein Chaos ist? Ein Tohuwabohu? Undenkbar. Und da merkt ihr, wie viel bei Heilsgeschichte im Verständnis auch mit dem Gottesbild zusammenhängt. Zu verstehen, nein, dieser Gott ist kein Gott, aus dem ein Chaos rauskommt und sei es auch nur als Anfangsformation für späteres Weitermachen. Sondern dieser Gott hat Himmel und Erde wunderbar geordnet und geschaffen. Aber durch den Fall Satans ist das ins Gericht gekommen Und das Gericht hat jetzt dieses Tuvabu als Zustand hervorgebracht. Die Erde wurde wüst und leer. Dieses Gericht steht also am Ende dieses ersten Äons der Urschöpfung. Und dann beginnt der zweite Äon, der Äon des Paradieses. Und der beginnt in Vers 3 von 1. Mose 1 mit den Worten: Und Gott sprach, es werde Licht. Damit fängt alles an, mit der Erleuchtung, mit dem Licht von Gott. Ja, das ist auch heute in unserem Leben immer noch genauso. So fängt es an, dass aus dem Chaos unseres Lebens Gott wieder etwas formt, gestaltet, in Ordnung bringt, indem sein Licht in unser Chaos fällt und er dann scheidet die Finsternis vom Licht, das Wasser, vom Trocknen. Das lesen wir dann. Dann beginnt im sogenannten Schöpfungsbericht, der eigentlich das Wiederherstellungshandeln Gottes beschreibt, dann beginnt diese Phase, wie Gott aufräumt und aus dem Chaos wieder einen Kosmos, ein Schmuckstück macht. Und das ist dieses Sechstagewerk, dieser Restitution, der Wiederherstellung und als Krönung dann der Mensch, der in den Garten Eden als Brückenkopf Gottes gesetzt wird. Aber auch dieser zweite Äon des Paradieses endet im Gericht. Satan schafft es, den Menschen in seinen Fall mit hineinzuziehen. Ihr werdet sein wie Gott. Seine eigene Erhebung implantiert er im Menschen und zieht ihn in den Abfall mit hinein. Und so endet dieser zweite Äon des Paradieses mit dem Gericht der Vertreibung aus dem Paradies. Der Mensch muss raus. Und dann beginnt der dritte Äon, den die Bibel den gegenwärtigen bösen Äon nennt, in dem wir heute noch leben. Und dieser dritte gegenwärtige böse Äon beginnt also mit dem Sündenfall des Menschen und endet mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Am Ende dieses gegenwärtigen bösen Äons stehen die großen Gottesgerichte der Apokalypse, des Buches der Offenbarung, wie sie uns beschrieben werden. Und dann kommt das große Nationengericht und das Gericht über Israel und dann wird entschieden, wer jetzt in diesen vierten Äon, in diesen Äon des messianischen Friedensreiches, des Millenniums, hinein darf. Dieser vierte Äon beginnt also mit der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn in Macht und Herrlichkeit zur Aufrichtung seines messianischen Reiches hier auf dieser Erde. Und dann werden alle Lande voll sein von der Erkenntnis des Herrn. Dann wird der Heilige Geist quasi: Herr, füll dies Land mit deiner Ehre. Die Verheißung gilt erst für diese Zeit. Dann erst werden Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet. Dann erst werden sie den Krieg nicht mehr lernen. Dann erst wird das Schaf neben dem Löwen, neben dem Wolf liegen. Dann. Das ist dieser große, herrliche Äon des messianischen Friedensreiches. Und dieser vierte Äon dauert also 1000 Jahre und endet damit, dass ganz kurz Satan, der bislang gebunden war, noch einmal kurz freigelassen wird. Damit am Ende dieses tausendjährigen Reiches deutlich wird, dass auch die besten, wunderbarsten Umweltverhältnisse den Menschen nicht besser machen. Dass der Mensch eine Veränderung von innen her braucht. Dass es eben nicht so ist, wie es der Kommunismus uns gelehrt hat: Macht die Umstände, macht die Gesellschaft gut und du machst den Menschen gut. Der Mensch ist böse, von Jugend auf, von innen heraus. Und du kannst den Menschen ins Paradies setzen. Mit diesem Herzen, mit dieser Sünde in sich, wird dir aus jedem Paradies die Hölle machen, immer wieder neu. Und das wird deutlich, indem Jesus am Ende dieses messianischen Friedensreiches den Satan, der gebunden war, der keine Wirksamkeit mehr entfalten durfte, ganz kurz jetzt nur noch, ganz kurz einmal loslässt und etliche sich von ihm wieder verführen lassen. Und dann, das dauert jetzt aber nicht mehr lange, das geht dann ganz schnell, wird beschrieben, dass der Herr kommt und im Feuer sie vernichtet, dass dann Satan auch in den Feuersee geworfen wird. Und dann wird dieser Himmel und diese Erde auf den wir jetzt leben, die auch im Tausendjahrreich noch der Rahmen des Lebens sein werden. Dann erst werden Himmel und Erde vergehen und dann beginnt der fünfte Äon. Der Äon von neuen Himmeln und neuer Erde. Wie wir das in Offenbarung 21 lesen, siehe, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Petrus schreibt, eine neue Erde und neue Himmel, in denen Gerechtigkeit wohnt. Da merkt man richtig, oh, endlich, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und dann wird dieser Äon, der neuen Himmel und der neuen Erde, der wird gekennzeichnet sein. Leid wird es nicht mehr geben, Schmerz wird es nicht mehr geben, Tod wird es nicht mehr geben. Gott wird unter ihnen wohnen, ihr Gott sein. Das himmlische Jerusalem, dort wird Gott selbst unter ihnen leben. Aber auch hier sind wir noch nicht am Ende der Wege Gottes. In Offenbarung 21, Vers 5 sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Schreib das auf, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, sagt er dem Johannes. Da dachte ich immer, warum denn das noch? Ja, weil es bis heute wir Menschen nicht glauben. Wir glauben es einfach nicht, dass er wirklich alles neu macht. Und darum sagt er, schreib das auf, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und dieses Wort, siehe, ich mache alles neu, das sagt Gott, nachdem die neuen Himmel und die neue Erde schon da sind. Und er sagt es grammatikalisch in der Form des Präsens. Und der Präsens bezeichnet im Griechischen etwas, was eben noch nicht als Ergebnis abgeschlossen vorliegt, sondern was noch im Werden ist, wo noch ein Prozess stattfindet. Das ist dieses Ich mache alles neu. Bedeutet also, eigentlich müsste man übersetzen, siehe, ich bin dabei, mittendrin, alles neu zu machen. Aber noch werden auch hier neue Himmel, neue Erde, wird beschrieben, dass es noch ein Draußen gibt. Es gibt noch Wesen, die sind im Feuersee. Dann gibt es andere Wesen, die zwar auf der neuen Erde sind, aber noch nicht in der Stadt, noch außerhalb. Und dann wird davon geredet, dass auf dieser neuen Erde es noch Nationen gibt, die brauchen noch die Blätter vom Baum des Lebens als Therapie. Die sind also noch nicht geheilt. Also selbst hier läuft dieser Prozess, siehe, ich mache alles neu, immer noch. Wir wissen nicht, wie viele Äonen es noch gibt. Paulus schreibt, dass Gott in den kommenden Äonen den Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweisen möchte in Christus Jesus. Das heißt, von heute aus, vom gegenwärtigen bösen Äon ausgerechnet, wenn es heißt, in den kommenden Äonen, Plural, müssen es mindestens zwei sein. So wie rückblickend, wenn Paulus sagt, dass das Geheimnis dieser Gottesgnade verschwiegen war in den vergangenen Äonen. Es auch nach hinten. Mindestens zwei sein müssen. Plural. Es können aber auch mehr sein. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie es an dieser Stelle weitergeht. Das, was hier vom fünften Äon uns in der Bibel Offenbarung 21, 22 gesagt wird, ist das eigentlich das, was wir nur über den Ablauf der Äonen noch hören. Dann hören wir in der Schrift nur noch davon, dass Gott in der Vollendung der Äonen und nach den Äonen jetzt sein wird, alles in allen. Starten tut's, dass Gott alles in sich selbst ist. Vor den Äonen, da war nur Vater, Sohn und Heiliger Geist, da war Gott alles in sich. Und am Ende seiner Heilsgeschichte ist Gott alles in allen. Das ist der Plan, das ist das Ziel. Ja, so viel dazu. Hier haben wir noch die Unterscheidung der verschiedenen Haushaltungen, der verschiedenen Ökonomien. Darüber reden wir jetzt aus Zeitgründen nicht mehr. Und hier haben wir noch die erste, zweite und dritte Schöpfung. Die erste Schöpfung, die Urschöpfung, die zweite Schöpfung, in der wir heute leben. Und die dritte Schöpfung, neue Himmel und neue Erde. Ja, dass man nur so Ich glaube, ihr habt in dem Heft, hast du gesagt, was wir hier mal vom Daniel Mull gegeben haben, soll die Übersicht auch drin sein, ich weiß es jetzt gar nicht. Ansonsten, wer sie haben möchte, dem kann ich sie auch gerne per Mail noch zuschicken. So viel jetzt erstmal zu dieser Übersicht. Nach diesem kurzen Überblick wollen wir nun den Zoom-Faktor wieder etwas erhöhen und uns sozusagen mit dem Vergrößerungsglas den Übergang, die Schnittstelle vom Gegenwärtigen zum kommenden Äon anschauen. Wir gehen mit großen Schritten der Vollendung dieses gegenwärtigen bösen Äons entgegen. Und dann folgt der Äon der messianischen Königsherrschaft Jesu auf dieser Erde. Und damit komme ich zur sogenannten Zwei-Äonen-Lehre. Ich lese dazu Matthäus 12, Vers 32. Wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Äon noch in dem Zukünftigen. Weder in diesem noch in dem Zukünftigen. Einzahl. Diese Stelle drückt den damaligen eschatologischen, endzeitlichen Erwartungshorizont der Juden aus. Die sogenannte Zwei-Äonen-Lehre. Die Juden dachten nur in der Kategorie von zwei Äonen, dem gegenwärtigen bösen Äon und dem kommenden Äon des messianischen Reiches. Und auch die Botschaft Jesu in den Evangelien bewegt sich in diesem eschatologischen Offenbarungsrahmen des alten Bundes. Und so ist doch die viel diskutierte Stelle von der Sünde wider den Heiligen Geist, die wir hier gerade haben, von daher zu verstehen. Jesus schließt die sein Wirken dem Teufel zuschreibenden Pharisäer hier von dem Segen und dem Leben des kommenden Äones des messianischen Reiches aus. Darum geht's. Also wenn immer wieder Leute heute fragen, ach, habe ich die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen oder so. Leute, das hat eine heilsgeschichtlich klare Zuordnung. Das war damals die Sünde, die Pharisäer in der Ablehnung Jesu unter ihnen als Konsequenz hervorgerufen hat, dass sie nicht teilhaben werden an dem messianischen Friedensreich des Messias, weil sie ihn hier verworfen haben. Wir finden in den Evangelien, insbesondere in den synoptischen Evangelien Matthäus bis Lukas, im Wesentlichen erst die Anfänge der Lehre Jesu. Apostelgeschichte 1 beginnt Lukas, O Theophilus, nachdem ich dir nun den ersten Bericht des Lukas-Evangelium, nachdem ich dir den geschickt habe und in dem geschrieben habe, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, schreibe ich dir jetzt in der Apostelgeschichte, wie es weitergeht mit dem, was Jesus weitermacht, zu tun und zu lehren, durch seine Apostel, durch seine Gemeinde. Das heißt, hier wird schon ganz klar von Lukas gesagt, was Jesus in seinen Erdentagen hier getan und gelebt hat, war der Anfang, noch nicht das Ende. In vielen Gemeinden wird nur über die Evangelien gepredigt, als wäre das der letzte Stand der Dinge. Das ist wichtig, das ist grundlegend. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Das geht weiter. Darum Paulus, dem gegeben worden ist, das Wort Gottes, die Offenbarung Gottes aufs Vollmaß zu bringen, ist der Anfang. Und Jesus selbst hat in Johannes 16, Vers 12 zu seinen Jüngern schon gesagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber der Geist gekommen ist, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Also Jesus selbst erklärt, dass das, was er in den Evangelien uns überliefert, zu seinen irdischen Lebzeiten den Jüngern gesagt hat, dass das noch nicht alles war. dass es immer noch Gottes Geheimnisse gibt, die er zu diesem Zeitpunkt auch noch verschwiegen hatte. Darum, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn ich euch das jetzt erzähle, das überfordert euch. Aber wenn der Heilige Geist gekommen ist, nach Pfingsten, Gemeindezeit, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und diese Anfänge Jesu bestehen eben darin, dass er dem Volk und seinen Jüngern den gegenwärtigen und den kommenden Äon vor Augen führt. Weiter geht der Offenbarungshorizont hier noch nicht. Und am Übergang vom gegenwärtigen zum kommenden Äon steht das Gericht über Israel und das Völkergericht, das Nationengericht. Matthäus 13, Abvers 39 und Matthäus 25, Abvers 31 werden diese beiden Gerichte beschrieben. Hier, in dem Gericht über Israel und die bei der Wiederkunft Jesu lebenden Nationen, wird die große Scheidung vollzogen. Wer jetzt in dieses tausendjährige messianische Friedensreich eingehen darf und wer nicht. Aber an dieser Stelle geht es wirklich nur um den Eingang in den kommenden Äon des messianischen Reiches. Weiter geht der Offenbarungshorizont hier noch nicht. Das große Nationengericht, Matthäus 25, da sagt der Herr, er wird die Nationen, die dann leben bei seiner Wiederkunft, um sich versammeln und dann wird er sie trennen, Schafe und Böcke. Die einen dürfen rein ins messianische Friedensreich, die anderen nicht. Und was ist das Kriterium, was Jesus in Matthäus 25 für dieses Gericht nennt? Er sagt, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr dem geringsten meiner Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Darum, getan, rein ins messianische Reich, nicht getan, raus, darfst nicht reinkommen. Merkt ihr eine gewisse Spannung zu den paulinischen Aussagen? Ja, über die Gnade? Na klar, es ist klasse, Menschen im Krankenhaus, im Gefängnis zu besuchen, zu helfen, barmherzig zu sein. Jawohl, das hat einen Segen, das ist eine Frucht, das ist ein Auftrag, aber ja. Aber das ist doch nicht das, was entscheidet über unsere Frage des Heils, der Errettung. Dann sind wir wieder im Gesetz, in unserer Leistung. Aber das steht doch hier in Matthäus 25. Ja, das steht hier, weil es einen ganz bestimmten heilsgeschichtliche Etappe meint. Ihr kennt die Sache mit Schindler. Ja? Schindler und viele andere, die den Juden unter der Nazi-Herrschaft geholfen haben, haben heute in Israel, in Yad Vashem, der großen Gedenkstätte, einen sogenannten Garten der Gerechten. Und in diesem Garten der Gerechten, da werden die Gebeine und auch Gedenksteine für viele, von denen es bekannt geworden ist, von den Nationen Menschen dort bewahrt und ihrer dort gedacht, die den Juden im Dritten Reich geholfen haben. Das heißt, die Juden sagen, ihr habt uns unter Einsatz eures Lebens geholfen, als die Nazis uns verfolgt haben. Jetzt nehmen wir euch auf in unsere völkische Mitte und ihr kriegt richtig Gedenkstätten, Begräbnisstätten im Heiligen Land, in unserem Land, bei uns. Ihr habt einen Teil. Ihr hattet Anteil an unserer Verfolgung, an unserer Drangsal. Und jetzt sollt ihr auch Anteil haben an unserem Heil, an unserem Segen. Und genau das ist, worum hier geht. Wenn Jesus von den geringsten seiner Brüder spricht, dann meint er hier heilsgeschichtlich seine jüdischen Volksgenossen als Brüder. Und stellt die Menschen, die in der großen antichristlichen Drangsal sich an die Seite seines Volkes gestellt haben, stattet er mit der Verheißung aus, ihr habt in der Not meines Volkes, in der Drangsal meines Volkes an ihrer Seite gestanden. Und ihr dürft auch jetzt im Heil, im Segen meines Volkes Anteil haben und in dieser Mitte sein. Darum diese Aussagen, besucht, Krankheit, Gefängnis, ja, diese ganzen hilfeleistenden Ausdrücke und die als Begründung dafür, hier reinzugehen. Das ist der Hintergrund dieses großen Nationengerichtes Matthäus 25. Das eigentliche große Gericht von dem großen weißen Thron, wo die Frage entschieden wird, wie geht es jetzt weiter mit den Menschen, wo alle auferstehen müssen, aller Zeiten. Das kommt erst nach dem tausendjährigen Reich wenn diese Himmel und diese Erde vergehen, dann heißt es, ich sah einen großen weißen Thron. Dann erst kommt dieses Gericht. Das ist ein ganz anderes. Also, wenn es hier in diesem Gericht, dem Nationengericht Matthäus 25, 46 heißt, diese werden hingehen, die Israel nicht geholfen, verfolgt haben, diese werden hingehen zur äonischen Strafe, die Gerechten aber in das äonische Leben, dann ist das der Hintergrund dieser Aussage. Das Wort äonisch bezieht sich hier nur auf den Äon des messianischen Reiches, bei uns bekannt als Millennium. Das Adjektiv aionios, äonisch, bedeutet hier also so viel wie auf den anderen Äon sich beziehend und ist im Neuen Testament ein fester Begriff für das, was Gegenstand der eschatologischen Erwartung in der kommenden messianischen Heilszeit ist. Das sehen wir auch in Markus 10, Vers 30. Jeder, der für mich Einbußen erleidet, der wird auch hundertfach empfangen. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern, Mutter und Kinder, Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Äon, äonisches Leben. Hier sehen wir diese Verknüpfung. In dem kommenden Äon, äonisches Leben. Das heißt, du darfst dabei sein in diesem messianischen Friedensreich. Also, hier wird nochmals deutlich, dass der Ausdruck äonisches Leben mit dem kommenden Äon des messianischen Reiches verknüpft ist und die lebendige Teilhabe daran ausdrücken soll. Um die Frage einer zeitlosen Ewigkeit dieses Lebens geht es hier gar nicht. Die biblische Offenbarung beschränkt sich im alten Bund auf zwei Äonen. Weiter reicht der Blick Israels noch nicht. Erst später, in der Zeit der Gemeinde, wird geoffenbart, dass darüber hinaus noch weitere Äonen des Heilswirkens Gottes kommen werden. Und diesem weiteren Horizont der apostolischen und insbesondere paulinischen Offenbarung wollen wir uns jetzt noch kurz abschließend zuwenden. Die Äonenvollendung. Epheser 2, Vers 7. Damit er, Gott, der Vater, in den kommenden Äonen, Plural, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Wir wissen nicht, wie viele Äonen noch kommen werden. Mindestens noch zwei, der vierte und der fünfte. Vielleicht aber auch mehr. Wir wissen es nicht. Eins aber wissen wir, dass Gott in diesen kommenden Äonen den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen wird in Christus Jesus. Könnt ihr ein bisschen erahnen, was das bedeutet? Dass Gott sagt, da lasse ich mir Äonen noch Zeit, um meine ganze Gnade in überragender Weise, in Güte auszuschütten an meinen Geliebten. Wenn ich nur daran denke, was das im tausendjährigen Reich bedeutet, ja, wenn dann Frieden ist in der Schöpfung, wo dann Lamm neben dem Schaf und kein Krieg mehr und. Neue Himmel, neue Erde, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, nichts, keine Tränen. Schon nur das, was angedeutet ist, zeigt doch etwas von diesem überragenden Reichtum der Gnade Gottes, der in diesen kommenden Äonen auf uns zukommt, worauf wir uns freuen dürfen. Das kommt. Und noch viel mehr. Und das alles steht unter diesem großen Programmsatz Gottes in Offenbarung 21, Vers 5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist der Programmsatz, den Gott sozusagen über alle Äonen, über seine gesamte Schöpfung rübergeschrieben hat. Als Gott anfing, diese Schöpfung ins Rennen zu schicken, da war bereits klar, dass jede Schuld, jede Sünde, jede Zerstörung und Verformung und Verkrümmung des Lebens, jede Finsternis in sein Heil hineingeführt wird. Das ist sein Programmsatz. Siehe, ich mache alles neu. Wie viel macht er neu? Alles, alles. Gibt es irgendetwas, was er nicht neu macht? Nein, denn alles ist alles. Das ist sein Programmsatz. Da gibt nichts von seinen Geschöpfen, die er irgendwo auf der Strecke liegen lässt, von denen er sagt, nee, du aber nicht. Mit denen bin ich gnädig, aber auf euch will ich alles nichts wissen. Siehe, ich mache alles neu. Das ist der Programmsatz Gottes. Wäre Zeit für ein Halleluja in einer charismatischen Gemeinde, aber na gut. Paulus drückt dieses Programm Gottes für die Äonenvollendung auch in Epheser 1, 9 bis 10 aus. Auch ein wunderbarer Vers. Er, Gott der Vater, hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Wow, göttliche Geheimnisse, uns offenbart, uns mitgeteilt. Geheimnisträger Gottes. Er hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat in ihm, in dem Christus. Was denn? Was hast du dir denn vorgesetzt in dem Christus? Vers 10. Für die Verwaltung, für die Ökonomie der Fülle der Zeiten. Okay, was hast du dir vorgesetzt? Für die Fülle der Verwaltung der Zeiten? Was willst du machen, wenn du all diese Zeiten vollständig erfüllst? Was steht da am Ende? Alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln ist, die riesige Engelwelt. Da gibt es auch Sünde, gibt es auch Abfall. Das, was in den Himmeln ist und das, was auf der Erde ist, in ihm, in Christus. Das gilt. Außerhalb von Christus gibt es kein Heil. Zu keiner Zeit der Heilsgeschichte Gottes. Alles Heil ist begründet in Christus. Die Heilszeiten Gottes haben eine Erfüllung, eine Vervollständigung, ein Ziel. Und das wird formuliert mit dem Satz, alles unter Christus als Haupt zusammenzubringen. Wörtlich könnte man übersetzen, alles, eigentlich das All, unter ein Haupt zusammenzufassen. Manche übersetzen hier so ein bisschen ungewöhnlich, aufzuhaupten in dem Christus. Nach der Verwaltung der Gnade Gottes wird dieses Vollendungsziel Schritt für Schritt auch erreicht werden. In sich immer erweiternden Kreisen des Heils, durch Gericht und Gnade, im Ablauf der Äonen, in dem Christus. Es bleibt dabei, es gibt kein Heil außerhalb von Christus. Und so wie die Gemeinde heute schon unter Christus als ihrem Haupt leben darf, so wird es einmal der glückselige Zustand der ganzen Schöpfung sein. Zu Beginn war Gott alles in sich in einem. Dann wird er sein alles in allen. So formuliert es Paulus in 1. Korinther 15, 28. Wenn ihm, Jesus, aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, dem Vater. Der Vater hat alles dem Sohn unterworfen. Wenn alles dem Sohn unterworfen ist, dann kommt der Sohn mit dem vollendeten, zurechtgebrachten All jetzt zum Vater. Legt es dem Vater zu Füßen, damit Gott sei alles in allen. Was soll Gott am Ende der Äonenvollendung sein, in der Zeit, die wir noch gar nicht denken können? Was soll Gott sein? Alles in allen. Nicht nur ein bisschen in wenigen. Alles in allen. Das ist das Ziel Gottes. Was für ein herrliches Heilsziel, das Gott sich da gesetzt hat. Gott hat für alle einen Heilsplan, einen Heilsweg und ein Heilsziel. Und dem Apostel Paulus ist es geschenkt, Heilsplan, Heilsweg und Heilsziel in einem einzigen Satz zusammenzufassen. Römer 11, Vers 36. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin, oder man kann noch besser übersetzen, in ihn hinein, sind alle Dinge das All. Ihm sei die Herrlichkeit hinein in die Äonen. Amen. Wir wollen beten. Vater, was sollen wir sagen? Danke. Wir reden von Dingen, die eigentlich viel zu groß sind für uns. Wir staunen, dass du dir diese großen, herrlichen Ziele gesetzt hast, dass du mit nicht weniger zufrieden bist als mit allen. Wenn du alle gefunden hast, die verloren sind, wenn du alle zurückgeliebt hast, wenn du alle unter dieses eine Haupt, unter den Christus gebracht hast, wenn du alles in allen bist. Herr, wir beten dich an, dass deine Liebe so groß, so unbegrenzt ist, dass es weder zeitlich noch räumlich noch persönlich irgendeine Grenze für deine Liebe gibt. Aber Herr, wir wissen auch um die schweren Gerichte, die auf diesem Heilsweg deiner Äonen noch kommen werden. Und da gehen wir auf viel Schweres zu, das wissen wir. Aber Herr, du hast ihm Johannes in der Offenbarung, bevor du ihm die ganzen schlimmen Gerichte gezeigt hast, hast du ihm dieses Heil gezeigt, dass alle dich preisen und anbeten werden. Und so wollen wir das festhalten, Herr. Wenn auch diese Dinge kommen, von denen du gesagt hast, dass sie geschehen müssen, sagst du uns aber auch, es sind Geburtswehen. Geburtswehen dieses neuen Lebens, was du schaffst und hervorbringen wirst. Und das wollen wir festhalten, auch wenn wir in Zeiten hinein müssen, die noch heftig werden, die Gericht und Schweres bringen werden. Aber wir wissen, Herr, es sind die Geburtswehen deiner neuen Schöpfung. Am Ende steht, dass du alles neu machen wirst. Darüber preisen wir dich, dafür danken wir dir und beten dich an. Amen.